ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Willkommen zu einem weiteren Podcast unserer Sendereihe Exquisit. Mein Name ist Frank-Michael Bauer und jetzt dreht sich alles um eine ehemalige Leistungssportlerin, die aus der Oberlausitz kommt, Christa Luding, geboren als Christa Rothenburger. Sie hat an 5 Olympischen Spielen teilgenommen. Dabei konnte sie insgesamt 5 Medaillen gewinnen. Zweimal wurde sie Olympiasiegerin, und zwar im Eisschnelllauf. Die gebürtige Weißwasseranerin war die erste Athletin der Welt überhaupt, die sowohl bei den Winterspielen als auch bei den Sommerspielen, also in einem Jahr, olympisches Edelmetall gewinnen konnte. Und das war 1988 der Fall. Neben dem Eisschnelllauf saß sie im Sattel als Bahnradsportlerin. Wir plaudern mit Christa Luding über ihre besondere sportliche Karriere in 2 sehr unterschiedlichen Disziplinen. Sie holt übrigens immer mal wieder ihre Schlittschuhe heraus. Bei unserem Treffen konnte sie sich genau erinnern, wann das letztens der Fall war.
Ja, das war am 26. Januar, hat mich mein Sohn gefragt, ob ich mit will an die Aue. Da gibt es die Chopa, das ist bei Mittweida. Und die war zugefroren. Ich sagte, da komme ich mit. Und man konnte so frei laufen und es war wieder eine schöne Sache, auf dem Eis zu sein.
Da ist auch das gewisse Feeling wieder zurückgekommen, nicht?
Ja, und ich habe auch mal einen kurzen Start versucht. Die Vorstellung vom Start ist noch alles da, aber es war ein bisschen langsam und wackelig, aber man kann es trotzdem noch.
Ja, das ist durch das jahrelange Training natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Das verlernt man nie. Bevor Christa wieder zu Wort kommt, gibt's olympische Erinnerungen von meinem Kollegen Dirk Henze. Olympische Winterspiele sind schon immer eine Stärke deutscher Athleten. Das können wir besser als Sommer. Auch zu DDR-Zeiten gab es da reichlich Triumphe, mehr noch als heute. Dirk findet ja, Christa Luding-Rothenburger ist der lächelnde Beweis für einen deutschen Erfolgstrend, den er für uns nochmal besonders hervorheben möchte.
Deutsche Erfolge bei Olympischen Winterspielen erreicht man am besten auf Kufen. Das ist heute eine Bank und war vor 40 Jahren sogar 2 Bänke. Bei den beiden Winterspielen 84 in Sarajevo und 88 in Calgary räumte die DDR insgesamt 18 Goldmedaillen ab, 15 davon auf schmalen Stahlkanten. Unglaublich, warum trug hier damals überhaupt noch jemand normale Schuhe? In Sarajevo, verfolgt von Vučko, dem singenden Wolf, Sarajevo! Holten die Eisschnellläuferinnen 4 Siege, die Bobfahrer 2, die Rennrodlerinnen waren mit einmal Gold zufrieden. Und Katharina Witt, was für einen Sport machte sie nochmal? Egal, sie war immer goldig. Die einzige sonstige Goldmedaille damals holte Skispringer Jens Weißflog. Und ich würde ihn wahnsinnig gern mal fragen, ob er da nicht doch auf Schlittschuhen die Normalschanze runter ist. 4 Jahre später, Calgary, wieder sammelte die DDR reichlich Edelmetall für die planwirtschaftliche Kufenherstellung. Rodeln, Bob, Eisschnelllauf und das Hobby von Katharina Witt, Gold, Silber und Bronze. Sie haben geschürft, als wär's eine Mine. Einziger Ausreißer hier war der 2-fache Biathlonsieger Frank-Peter Rötsch. Aber der betreibt einen Sport mit Waffe, den traue ich mich nicht zu fragen. Was ist das nur mit den Deutschen und ihren Kufen? Inzwischen holen sogar deutsche Eishockeymannschaften Olympiamedaillen, weil ihnen sonst ja keiner mehr glaubt, dass sie zu uns gehören. Ihr habt Kufen, ihr seid Deutsche, wieso seid ihr nicht auf dem Podest? Das ist über Jahrzehnte erworbener Respekt. Christa Rothenburger war ja sogar so kühn, neben ihren Erfolgen im Eisschnelllauf auch noch Silber bei den Sommerspielen 88 in Seoul zu holen. Im Sprint der Bahnradsportlerinnen. Eigentlich logisch. Reifen von Rennrädern sind ja nichts anderes als die Kufen des Sommers. So hält man die Balance übers ganze Jahr hinweg.
Das ist Christa Luding-Rothenburger gut gelungen. Doch der Start der olympischen Erfolgskarriere, der sollte sich verzögern. Herzlich willkommen hier bei uns, Christa.
Ja, hallo.
1980 in Lake Placid, deine ersten Spiele. Da lief es aber, wenn wir uns erinnern, nicht ganz so gut. Was hattest du dir eigentlich erhofft?
Ja, bei den ersten Olympischen Spielen wollte ich schon eine Medaille gewinnen. Und 1979 hatten wir die Weltmeisterschaft in Insel, meine erste. Und ich konnte dort im Sprintmehrkampf einen 3. Platz belegen. Und war dann auch so in der Saison 79-80 vor den Olympischen Spielen Favorit auf den 500 Metern. Also ich habe fast immer gewonnen. Bis 4 Wochen vor Olympia, dann waren wir noch in Davos und hatten dann auch wenige Wettkämpfe und das braucht man wahrscheinlich so, um sich auf die Spiele vorzubereiten. Und dann sind wir nach West Allis gefahren, hatten dort Sprintweltmeisterschaften noch vor den Olympischen Spielen und dort fing eigentlich das Debakel an. Also ich konnte meine Zeit nicht mehr so richtig über 500 Meter bringen, war auch ein bisschen problematisch. Dann musste ich nochmal die 2000 Meter laufen, weil irgendwas schiefgelaufen ist und habe dann im Endeffekt einen 4. Platz im Sprintmehrkampf gemacht, aber das war eben nicht mein Anspruch. Und dann sind wir nach Lake Placid gereist. Mein Trainer hat dann auch gesehen, dass ich technisch nicht mehr so gut gelaufen bin und den Abdruck nicht richtig geschafft habe. Das war ein großer Fehler. Wir sind dann noch jeden Abend zur Eisbahn gefahren und haben dort versucht, irgendwie die Technik hinzukriegen. Und das, denke ich mal, das war auch schon ein großer Fehler gewesen, weil als Sprinter braucht man doch schon ein bisschen Erholung. Und ich habe auch kopfmäßig gemerkt, das wird nichts.
Das war zu sehr Kopfsache geworden.
Richtig,
das Ganze.
Richtig.
Da hast
richtig.
Du quasi fast ein bisschen Angst gehabt. Erwische ich das jetzt im entscheidenden Moment? Und da hast du es nicht erwischt. Und welcher Platz war es dann? 12?
Über 500 Meter 12. Platz und über 1000 Meter der 18. Platz.
Warst du sehr enttäuscht?
Natürlich. Also damals ist ja auch die Karin das erste Mal mit gewesen.
Karin Enke?
Karin Enke, ja. Und mein Trainer hat sie auch so ein bisschen mit betreut, weil ihr Trainer noch nicht mit durfte. Dann war das auch für Ernst Luding eine schwere Sache. Auf der einen Seite Karin Olympiasiegerin, ich mit dem 12. Platz. Das war schon auch für ihn ganz schön schwierig.
Eine große Spanne, kann man
ja,
dann sagen.
Ja, auf einer Seite die Freude über den Sieg und auf der anderen, deine Sportlerin hat versagt. Mhm. Oder nicht versagt, aber hat es nicht geschafft.
Da war wahrscheinlich selbst Lake Placid für dich gelaufen, ja?
Ja, eigentlich schon. Aber Manfred Ewald, das war ja damals der Präsident von
des DTSB.
Des DTSB, genau.
Ja.
Und ich war damals durch 20 und er machte immer für die, die keine Medaille gemacht haben, immer so einen Kaffee trinken. Dann kamen dann die Sportler und dann hat er uns dann, sag mal so, motiviert, dass wir trotzdem weitermachen sollen. Weil manche, die haben mir dann gesagt, ach, ich hatte auch die Gedanken, dass ich irgendwie dachte, ich höre jetzt auf. Ne? So, ich meine, man kommt nach Hause, die Eltern sind enttäuscht, die Leute sind enttäuscht und ich selbst auch. Aber ich glaube, die hätten uns gar nicht aufhören lassen.
Man hat so viel in dich hinein investiert.
Genau. Und ich muss dazu sagen, damals war es ja noch nicht mein Trainer hat gesagt, also Christa, in dir steckt viel, viel mehr. Und das wäre jetzt Quatsch, irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen.
Da kamst du dir sozusagen in deiner Unterkunft, aus der ja später dann noch ein Gefängnis wurde,
ja.
Wie in einer Zelle vor, ja?
Ja, das stimmt.
Das ist übrigens heute noch im Betrieb, dieses Haus. Also man würde es nachhaltig nennen, es ist ein Bundesgefängnis.
Ja.
Und da sind immer noch schwere Jungs drin, ja. Wie ist denn das gewesen? Du bist zurückgekommen, haben die dich alle getröstet oder waren die vorwurfsvoll?
Ja, sicherlich haben sie getröstet und manche waren auch vorwurfsvoll. Und man muss ja auch immer dazu sagen, wir sind ja aus Lake Placid, wir hatten ja so eine Chartermaschine. Und da ist das immer so, die Medaillen gewonnen hatten, die durften zuerst raus. Und wir haben ganz hinten gesessen und die kamen dann ganz am Ende raus. Ja, mein Vater war auch ein bisschen so ein kleiner Pessimist. Es war schon eine schwierige Zeit.
Dann kommen immer so eine Sätze wie, ich wusste es doch.
Ja, so ungefähr.
Ja. Aber man kann ja auch wiederum sagen, das ist wie wenn man selbst einen kleinen Unfall oder irgendwas hatte, abhaken und wieder Auto fahren.
Richtig.
Damit du nicht den Anschluss und den Mut verlierst. Nicht? Im Endeffekt war das so. Wir gucken mal ein bisschen auf deinen Weg. Geboren wurdest du in Weißwasser. Wie bist du zum Kufensport gekommen? Ich glaube, da war die Kunst des Eislaufens auch ein bisschen mit dabei.
Ja, eigentlich sind meine Eltern ein bisschen dran schuld, weil ich war ja also im Kindergarten und wir mussten immer Mittagsschlaf machen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch ein bisschen so viel rumgelaufen bin. Jedenfalls hat mich meine Mutti zum Eiskunstlauf geschafft mit 6 Jahren. Und ich fand das ganz toll, weil ich ja dann im Kindergarten nicht keinen Mittagsschlaf mehr machen brauchte. Es war natürlich nur 2-mal in der Woche Training, aber ja, dort habe ich im Prinzip das Schlittschuhlaufen gelernt.
Und die Eiskunstlaufkarriere, die hat dann doch nicht stattgefunden. Du bist in die Geschwindigkeit gewechselt. Wie kam es dazu?
Also es lag daran, dass wir eine Trainerin hatten im Eiskunstlauf und ich war dann 10 Jahre, ich habe 4 Jahre Eiskunstlauf gemacht und dann haben die diese Sektion Eiskunstlauf aufgelöst und an die Stelle kam dann eben Eisschnelllauf. Und dann kam dann, der erste Trainer war Horst Meinert, der war in Berlin auch Eisschnellläufer und er hat uns dann, wie gesagt, in die Fittiche genommen und ich wollte auf dem Eis bleiben, weil ich ja nur doch das gelernt hatte.
Du hast dich schnell an die Geschwindigkeit gewöhnt, ne?
Ja, na wir sind ja auf der Eiskunstlaufbahn oder
im Oval auch gelaufen.
Genau, so wie jetzt die Shorttracker sozusagen, das gab es ja damals noch nicht. Und dadurch wurde eben die Kurventechnik gut trainiert, sage ich mal so.
Und ein gewisses Talent musst du ja durchaus gehabt haben.
Ja,
ne?
Ich denke schon.
Ja.
Aber es war auch viel Ehrgeiz mit dabei.
Ja, und du wolltest das auch. Es hat dir Spaß gemacht.
Es hat mir Spaß gemacht, ja.
Hätten deine Eltern verstanden, wenn du gesagt hättest, du willst das nicht mehr, weil, oder hätten sie gesagt, nee, mach mal.
Nee, also sie hätten das schon
akzeptiert.
Akzeptiert.
Ja. Wie ging es dann weiter? Du wurdest ja von Weißwasser dann nach Dresden geholt.
Ja, also ich war ja bei Dynamo Weißwasser und ich hätte auch zu Dynamo Berlin gehen können. Aber ich war auch bei der Aufnahmeprüfung mit die Beste. Aber dann haben sie mir dann gesagt, nee, dich nehmen wir nicht. Du hast eine Tante in West-Berlin. Und ich war aber gar nicht traurig drüber, weil ich ja noch ein Jahr zu Hause bleiben konnte. Ich hatte mich schon damit abgefunden. Und ein Jahr später kam dann der Egon Luding, das ist der Bruder von Ernst Luding, der kam aus Dresden zu uns nach Hause. Und hat gesagt, ja, wir würden dich gerne nehmen und kommst mal einen Tag nach Berlin, machen wir mal so ein Läufchen und so. Das war im Mai, glaube ich, und dann bin ich mal dort gewesen und da haben sie gesagt, ja, Christa, wir nehmen dich. Und dann bin ich ja mit 14 im September dann auf die Schule gekommen, auf die KHS in Dresden.
Also nicht in Berlin, sondern
in Dresden? Nein, nicht in Berlin. Und ich muss sagen, im Nachhinein war es gut so, weil Dynamo ist ja so ein bisschen so ein Verein gewesen, wo ich vielleicht diese Entwicklung im Sprint nicht genommen hätte.
1975, da gab es dann den ersten Podest für dich. 500 Meter, sozusagen deine Paradestrecke, und zwar bei der Kinder- und Jugendspartakiade.
Ja, das stimmt. Ich habe dort, glaube ich, einen dritten Platz gemacht.
Ist sozusagen der Einstieg gewesen, auch so in Richtung Erfolg. Und der Durchbruch international, wann kam der?
Das war eben 1979, wo ich dann zur Weltmeisterschaft mit starten durfte in Insel. Und dort habe ich dann den dritten Platz im Mehrkampf gemacht. Sprint-Mehrkampf.
Sprint-WM, genau. Ja, bei der Sprint-WM Platz 3. Ja, und da war ja dann Lake Placid nicht mehr so weit weg, ne? Das war dann 1980, wie gesagt, Platz 12. Haben wir schon drüber geredet, können wir jetzt links liegen lassen. Ja, und zwischen 80 und 1984 hat sich dann sozusagen für dich ja einiges getan. Du konntest dann 1984 in Sarajevo abräumen, kann man schon sagen.
Ja, doch schon. Was mir ein bisschen in die Hand gespielt hat, das war, die 500 Meter sollten ja am Vormittag stattfinden und wir sind auch reingefahren und haben uns gut vorbereitet. Und dann war aber ganz heftiger Schneefall. Und da haben sie dann gesagt, das kriegen wir nie hin mit dem Wegschieben, wir müssen den Wettkampf verschieben. Und dann sind wir da ins Olympische Dorf gefahren und das hat mir so ein bisschen so die Spannung genommen. Also ne, man hatte sich vorbereitet und dann, ach ja und so. Und ich glaube, das war gut so. Es lag ja immer noch ein bisschen Schnee auf dem Eis. Und wenn man so auf glattes Eis geht und dann kann ja mal schnell so ein Ausrutscher passieren, ne, dann sind 4 Jahre eigentlich erledigt. Und das war auch schön, man hatte so schönen Griff und ich habe mich dann halt, also eine gute Zeit, also ich weiß es noch, es war 41.02 und dachte, naja, für eine Medaille könnte es schon reichen.
Und dann wurde es die Goldmedaille, ja, also der Olympiasieg.
Ja, also das war dann so ein bisschen der Befreiungsschlag von meinem, also ich hatte auch ein bisschen so psychologische Probleme, das heißt immer vorm Wettkampf, die letzten Jahre konnte ich nachts nicht schlafen. Also man hat schon mal gedacht, oh, wenn morgen was beim Start passiert oder wenn dein Schliff runter ist oder irgendwas. Das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht und man sagt, dass dieser Adrenalinstoß, der schon, wenn er schon vorne wegkommt, dann wären die Beine schwach und das war eben dann 1984 nicht so.
Da hat alles funktioniert.
Ja.
Da fällt auch etwas von einem ab, ne?
Ja, das stimmt.
Und dann Nationalhymne,
ja,
oben auf dem Treppchen zu stehen, die ganze Welt guckt zu, das richtig. Ist schon gerade bei Olympia, das zählt ja noch ganz besonders. War das für dich der wichtigste Olympiasieg?
Ich glaube im Nachhinein schon, weil dadurch eben, als ich den Durchbruch geschafft hatte, auch zu gewinnen.
Ja, das Eis war gebrochen sozusagen.
Das Eis war gebrochen.
Und nun geht's zurück zum 10. Februar 1984. Wir haben aus dem Archiv die Reportage rausgeholt. Leider war der Reportername nicht mehr vermerkt, das müsste aber wohl Marian Hommrichhausen sein.
Christa Rothenburger, Dritte bei der Sprintweltmeisterschaft, 24 Jahre. Ihr Trainer ist Ernst Luding. Und die Marcia Peretti, die hat auch schon gezeigt, dass sie gerade auf dieser kurzen Distanz, auf dieser kurzen Strecke zu beachten ist. 18 Jahre, sie kommt aus Turin und hat auch eine Zeit zu bieten, eine persönliche Bestzeit von 40 hoch. Jetzt erfolgt der Start. Christa Rothenburger auf der Innenbahn. Sie hat sehr, sehr kraftvolle Schritte, ein gutes Anfangstempo. Ich bin gespannt. Unsere Fixzeit ist 10,93. Das war bisher das Beste. 10,84 für Christa Rothenburger. Und jetzt geht sie in die Kurve, hat sich schon wieder verlassen, ist auf der Gegengerade. Und nun dieser Rhythmus, dieser fliegende Rhythmus. Und jetzt nimmt sie Maß. Jetzt geht sie in die allerletzte Kurve hinein. Und wir begleiten mit vielen guten Wünschen jetzt Christa Rothenburger, bei der es doch endlich einmal klappen müsste. Sie ist eine so großartige Läuferin. Die Uhr läuft, die letzten Meter, gleich ist das Ziel nah. Sie sieht es und jetzt geht sie durch mit einer Zeit von 41,02. 41,02 und damit ist eigentlich alles gesagt. Die Christa Rothenburger ist klasse. Sie hat die Führung übernommen mit 41,02. Donnerwetter nochmal. Und sie freut sich. Ich sehe jetzt gerade in ihr Gesicht. Sie freut sich. Unwahrscheinlich.
Und das war schon das Lächeln der Olympiasiegerin. Endlich geschafft. Gold. Olympiasieg Nummer 1. Dann weitere Erfolge bei den Sprintweltmeisterschaften. 1985 Gold, 86 Silber, 87 Bronze und 1988 wieder der WM-Sieg Gold. Und im gleichen Jahr, 88 Calgary, die nächsten Olympischen Winterspiele. Da hat's mit deiner Paradestrecke 500 Meter nicht ganz geklappt. Du wurdest Vize-Olympiasiegerin, du warst ja Titelverteidigerin, hast sicher mit Gold geliebäugelt. Hast du dich über Silber trotzdem gefreut?
Natürlich. Also wenn man läuft und ja, ich sollte Gold holen auf 500 Meter, weil ich ja die Bonnie Blair, das war ja so meine ärgste Konkurrentin. Und wir hatten jetzt immer in den Vorwettkämpfen, war ich meistens besser und sie ein bisschen schlechter. Und genau zu dem Zeitpunkt, also ja, ich muss sagen, man hat ja wieder 4 Jahre trainiert. Und da gibt es ja so einen Plan. Und wenn man dann eben den ersten Wettkampf hat bei Olympia und man geht aufs Eis und denkt, oh, wie schon gesagt, es könnte ja irgendwas passieren, ich falle hin oder...
Da war ja wieder der Kopf.
Da war wieder, ne? Der Kopf. Mhm. Aber trotzdem ging's, sag ich mal so. Und ich bin dort auch Weltrekord gelaufen, ich glaube 39,12. Und dann am letzten Paar lief dann die Bonnie Blair. Und dann hat die wirklich, die ersten 100 Meter war sie 200stel schneller als ich. Die Runde drum, die war genauso. Und sie ist aber dann 39,10 gelaufen. Und somit hatte ich meinen Olympiasieg um 200stel verpasst.
Vize-Olympiasiegerin, bitte. Ist doch auch noch schön.
Ja, ich muss dazu sagen, man ist ja dann auch erleichtert, dass man überhaupt eine Medaille geschafft hat und geht dann auch ganz anders in die anderen Wettkämpfe hinein.
Und es war ganz knapp, das kam ja auch noch dazu. Das war überhaupt jetzt nicht geschwächelt oder irgendwie was. Das war einfach nur ein bisschen Glück für die andere. Es hätte auch umgekehrt sein können und sowas. Ja. Aber dann ist trotzdem noch was ganz Hübsches passiert. Dann kam die 1000 Meter und da hast du Gold geholt.
Ja, ja. Also ich war auch sehr entspannt. Also den Tag vorher sind wir noch, ich glaube, in den Zoo gegangen. Also wir haben auch kein Eistraining gemacht, nichts. Und damit der Kopf frei wird. Und dann, ja, dann kam dann der Tag, wo der Wettkampf war. Und ich habe mich wirklich, ich bin aufs Eis gegangen. Ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt. Also so, ja, es läuft, habe ich so gedacht.
Hast du damit gerechnet, dass du gewinnst?
Nein, nein. Also Karin Enke, die war ja damals, oder Karin Kanja, die war ja damals auf 1000 Meter eigentlich, es war ja ihre Strecke oder es ist ihre Strecke gewesen und die 1500 Meter. Und ich habe mir aber gesagt, ich muss jetzt so laufen, dass ich mich nicht wieder ärgere, dass mir dann wieder 200stel oder was zum Sieg fehlen. Ja, und dann hatte ich auch eine gute Gegnerin, das war die Saigo Hashimoto. Und ich dachte, jetzt läufst du. Ich bin natürlich mit beiden Armen gelaufen. Die ein bisschen so mehr Sprintmehrkämpferin, die nehmen ja dann den Arm immer auf den Rücken. Aber ich habe gedacht, nee, ich muss jetzt laufen, laufen, laufen und denk dran, du gibst alles, damit dir nicht wieder dann irgendwas fehlt.
Ja, ist ja doppelt so lang.
Doppelt. Und das war ja immer so ein bisschen nicht so meine Strecke, ne, als Sprinterin. Aber die Karin ist ja vor mir gelaufen, ich glaube ein, zwei Paare vor mir und dann ist ja auch Weltrekord gelaufen. Und dachte ich, oh, Ja, und dann bin ich dann losgelaufen und dann gucke ich, wie gesagt, wo ich durchs Ziel bin, an die Anzeigetafel und habe gedacht, nee, das kann nicht sein und so. Und ja, das war so eine Freude, dass ich trotz der Silbermedaille noch einen Olympiasieg gemacht habe. Und das war so schön. Also so, ja, mein Trainer ist ja dann aufs Eis geflogen, also hingefallen.
Das Video kann man sich einmal angucken. Ja. Du lachst ja dann auf, ne? Wie er da so ein bisschen
runterfällt. Ja, er wollte mich festhalten und da hat er mich aber dann losgelassen.
Und da ist er getorkelt und ausgerutscht. Dein Trainer und Ehemann Ernst Luding, aber nichts passiert. Und auch hier aus dem Archiv die Radioreportage vom 13. Februar 1988 in Calgary. 1000 Meter Eisschnelllauf mit Christa Luding.
Hier hat sie Silber gewonnen auf den 500 Metern. Sie war die Goldmedaillengewinnerin in Sarajevo. Sie ist Rennfahrerin mit Leib und Seele. Sie liebt die Geschwindigkeit, die Raserei, die zulässige im Radsprint. Weltmeisterin und Vizeweltmeisterin. Jetzt geht sie durch die Schranke hindurch. Was wird sie bringen? Christa Rothenburger. 46, 71, 51 Hundertstel schneller als Karin Kania gewesen war. Und ihre Rivalin Seiko Hashimoto, die klebt gewissermaßen noch an ihr. Hashimoto, eine Weltklasse-Frau seit Jahr und Tag, die immer wieder ihre große Form bestätigt. Und nun scheint aber Christa Rothenburger, die aus Weißwasser stammt, zu arbeiten. Sie ist in der letzten Kurve. Jetzt kämpft sie. Sie kämpft. Sie läuft. Sie kämpft. Sie arbeitet 16, 17 und ist durch das Ziel. Christa Rothburger gewinnt die Goldmedaille. 500. schneller als Karin Kania. Dritte Bonnie Blair. Vierte Andrea Erich. So könnte es bleiben. Christa Rothburger noch schneller. Heute haben die DDR-Mädchen eine Fahrt, ein Tempo vorgelegt.
Unser Radiokollege Waldefried Vorgefeld war da aus dem Häuschen. Gold für Christa Luding-Rothburger. Beim Rückflug in die DDR hast du im Flieger als Olympiasiegerin wieder vorne sitzen können.
Genau.
Und durftest mit als Erste.
Ich durfte damit als Erste fast aussteigen, genau.
Ja. In dem Fall Calgary. Nach Sarajevo ging es, glaube ich, nicht mit dem Flugzeug, sondern da seid ihr mit dem Zug gefahren.
Richtig. Wir sind dann mit dem Zug nach Hause gefahren und ich hatte leider eine starke Bronchitis bekommen. Und dann durfte ich, also der Zug ist durch Dresden gefahren und dann hat der Zug wegen mir gehalten und meine Eltern konnten mich in Empfang nehmen, dass ich nach Hause konnte, weil ich war ja krank. Und die anderen sind weiter nach Berlin gefahren und hatten dort halt diesen Empfang bei der Staatsregierung.
Ja, und du hast deinen einen Goldempfang in Dresden auf dem Hauptbahnhof gehabt.
So ungefähr.
Nur für dich.
Aber es war keiner groß da.
Aber deine Eltern.
Meine Eltern waren da.
Und du warst froh, dass du dich auskurieren konntest.
Richtig,
ja.
Richtig.
Um Olympia einfach nochmal auch komplett zu machen, 1992 im Vereinten Deutschland hast du dann sozusagen den Schritt nochmal gewagt, an einen olympischen Wettbewerb, an den Olympischen Spielen in Albertville teilzunehmen. Wie waren die Vorbedingungen für dich?
Ja, das war schwierig. Also ich hatte ja 1989 dann aufgehört. Ich wollte ja ein Kind haben sozusagen, ja, und wollte es auch, wenn es geht, großziehen, ohne dass ich sportlich unterwegs bin. Und dann kam das dann eben so, dass mein Mann, der hat weitergemacht und hatte eine Trainingsgruppe und hat er mich dann gefragt, könntest du nicht doch noch mal anfangen? Da war der Max ein halbes Jahr alt und ich habe mich dann ein bisschen breitschlagen lassen, habe dann angefangen. Es war natürlich eine schwierige Sache, weil ich hatte ja dann den Max, aber Ernst war ja schon mal verheiratet, hatte auch zwei Töchter und die große Tochter hat dann meinen Sohn mit betreut, wenn wir nicht da waren, und ist auch manchmal mitgereist. Im DDR-Sport war ja alles organisiert, ne? Also man konnte trainieren, man hatte Physiotherapeuten, Ärzte und so. Und das war dann eben dann sehr schwierig und es fehlte auch das Geld. Und wir haben das aber dann irgendwie durchbekommen und ich weiß noch, 91 zu Weihnachten waren wir in Dresden, waren wir auf der Eisbahn, die ja bloß 333 Meter groß ist und haben dort trainiert. Und da war das windig und schmutzig, ich bin dort hingefallen. Und da habe ich schon gesagt, oh nee, ich mache jetzt nie weiter, ich höre jetzt auf und so, ne? Aber wie das eben so ist, man macht eben dann trotzdem weiter. Das hat man ja gelernt als Sportler, also diesen Ehrgeiz, man möchte es nochmal beweisen. Naja, und dann, wie gesagt, kam dann eben Olympia. Aber ganz anders als vorher zu DDR-Zeiten. Wir wurden in der Turnhalle eingekleidet und wenn Sachen nie gepasst haben, dann hast du die nächstgrößere Größe gekriegt. Und bei uns war das eben so, wenn dir was nicht gepasst hat, da war ein Schneider mit dabei, hat alles schön angepasst, damit wir auch gut aussehen. Ja, und dann sind wir, wie gesagt, nach Albertville gereist. Mein Trainer durfte ja nicht mit, der war mit dem Wohnmobil unterwegs. Ja, und dann kamen die 500 Meter und habe ich eben den dritten Platz gemacht. Und das war für mich nochmal so eine Bestätigung, dass ich es doch noch kann.
Genau, du bist mit Edelmetall wiedergekommen.
Genau, genau.
Als Ausgleich zum Wintersport Eisschnelllauf hast du mit dem Leistungssport Radfahren angefangen. Die Abläufe, sind die wirklich ähnlich wie beim Eislaufen? Eislaufen und Radfahren, was haben die so gemeinsam?
Naja, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, man hat ja auch die gebeugte Haltung und dann wird auch die Muskulatur, also die Oberschenkelmuskulatur, wird ja auch mit trainiert. Und das Gute ist eben beim Rad, dass man eben viel mehr Kilometer absolvieren kann und höhere Intensitäten. Und sagen wir, das ist auch sehr gelenkschonend. Also ich bin ja nicht gerne gelaufen oder gejoggt. Und da war das Rad also ein toller Ausgleich. Und ich bin ja auch immer dann im Weißwasser, wo ich dann zum Training gefahren bin, hatte ich so ein kleines Minifahrrad. Und dort bin ich immer mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Also es war für mich schon.
Und dann warst du ja die erste Athletin der Welt, die gleichzeitig olympisches Edelmetall in beiden Sportarten erringen konnte.
Ja, und ich bin da auch sehr stolz drauf, weil es gibt natürlich noch andere Sportler, die auch Medaillen im Sommer und im Winter bei Olympia gemacht haben, aber nicht im selben Jahr. Und mir kann das jetzt auch keiner mehr nachmachen. Das steht jetzt, weil ja Olympische Spiele jetzt alle zwei Jahre sind. Und das war auch so ein bisschen mein, oder unser beides, auch von meinem Trainer, Ansporn. Eisschnelllauf, ja, bin ich gut, aber da ist eine Karin Kania Enke oder dann ist eine Andrea Mitscherlich und die waren ja alle auch gut. Und dann ist man ja dann auch so, wenn man so will, eigentlich nur das zweite Licht. Und wir wollten irgendwas schaffen oder versucht, da was Besonderes zu tun.
Das hast du geschafft. Die erste Athletin der Welt, gleichzeitig olympisches Edelmetall,
ja,
in beiden Sportarten erringen im gleichen Jahr.
Ja.
Und war das wirklich geplant, auch im Radsport so erfolgreich zu werden?
Naja, also ich meine, ich bin ja Sprinterin. So, und man musste auch ein bisschen neue Trainingsreize setzen, da ich ja auch schon ein bisschen länger Leistungssportlerin war. Und das Wichtige ist gerade bei Sprintern, dass die auch im Sommer nochmal so einen Wettkampf haben. Und das haben wir dann gemacht, eigentlich nur vom Eisschnelllauf aus. Das heißt, wir haben dann auf der Radrennbahn in Leipzig so einen Sprintmehrkampf wie im Winter auf dem Rad gemacht. Also wir sind 500 Meter und 1000 Meter am ersten Tag und am zweiten Tag nochmal das Gleiche. Ja, und man schult ja auch dadurch die Reaktionsfähigkeit und die Intensitäten.
Hier und jetzt die Reportage vom letzten entscheidenden Rennen um olympisches Edelmetall im Radsport in Seoul 1988. Bitte Heinz-Günther Otto.
Nun sind sie beide in der Kurve drin. Gleich werden wir wissen, wer 1988 diesen olympischen Premierenwettbewerb, den Sprint bei den Damen, gewinnt. Das Zeichen für die letzte Runde ist gekommen. Christa Luding vorn, Erika Salomé in der zweiten Position. Schon jetzt wird das Tempo schneller. Sie werden mit viel Speed aus dieser vorletzten Kurve herauskommen. Noch befinden sie sich ganz oben am Kurvenrand. Ziehen jetzt nach unten. Da greift Salomé jetzt schon zeitiger an. Christa hat noch nicht das höchste Tempo drauf, versucht so lange wie möglich den Spurt hinauszuzögern. Jetzt erst, ähnliche Situation wie im zweiten Lauf von Christa Luding. Sieh Christa, aber vorbei kommt die UdSSR-Fahrerin. Sie wird Olympiasiegerin 1988 im Sprint. Ihr gilt unsere Gratulation. Erika Salomé gewinnt Gold. Aber ein Bravo, ein Bravissimo, auch Christa Luding-Rothenburger. Sie gewinnt ihre vierte olympische Medaille. 1984 im Eissprint über 500 Meter Gold. In diesem Jahr in Calgary Gold über 1000 Meter, Silber über 500 Meter. Und nun die silberne Plakette bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul. Eine ausgezeichnete Leistung, eine Leistung mit Einmaligkeitswerk. Prima Christa Luding.
Vize-Olympiasiegerin beim Radsprint in Seoul 1988. Du hattest es schon erwähnt, 90. Warst du schwanger? Hast du dafür auch abtrainieren müssen?
Ist schwierig. Man sagt immer, so eine Schwangerschaft ist auch ein bisschen so wie Abtraining. Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber ein bisschen habe ich schon noch mit trainiert. Also ich war dann auch noch mit im Kienbaum gewesen die erste Zeit. Und da habe ich ein bisschen Radtraining noch mitgemacht. Doch, ich habe schon ein bisschen abtrainiert.
Und der Max ist ja im Frühjahr 1990 zur Welt gekommen. Hat er auch ein Eisgehen mitbekommen von dir?
Er läuft jetzt sehr gut Schlittschuh. Aber was wir nicht wollten, wir wollten jetzt nicht ihn zum Eisschnelllauf schicken, weil man eigentlich immer so den Nachwuchs auch an der Mutter oder an Eltern misst. Und das wollten wir nicht. Und er hat sich dann eigentlich zur Leichtathletik entschieden. War aber auch sehr gut. Also er hatte schon diese Sprintergene. Er ist ja dann die kurzen Strecken gelaufen, aber das hat sich dann, wie gesagt, verselbstständigt, weil er dann auch eine Lehre angefangen hat und dann war es eben schwierig, es war gerade so die Umbruchzeit. Was er gerne gemacht hätte, was ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, er wäre gerne Eishockeyspieler geworden.
Das lag mir so auf der Zunge. Ich wollte sagen, Weißwasser, Eishockey, die Lausitzer Füchse, ja, wäre das was für ihn gewesen?
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube schon, ja, genau. Mhm. Also, aber das war damals noch nicht so, dass, ich meine, der ist 90 geboren, das ist jetzt erst so ein bisschen. Und aber er ist ein wirklicher Fan von Eislöwen und er hat eine Dauerkarte und geht zu jedem Spiel. Also dafür bewundere ich ihn schon.
Also er ist nicht Fan von den Füchsen, sondern von den Eislöwen in Dresden. Ne?
Aber wo sie noch in der zweiten gespielt haben, dann war es immer so, wenn Weißwasser gegen Dresden gespielt hat, da war es für mich immer ein bisschen schwierig. Ne? Ich hatte ja so ein bisschen Weißwasser, ich bin ja groß geworden und ich kannte die ja. Ja, aber jetzt bin ich natürlich auch für die Eislöwen.
1989 ist die Mauer gefallen, Stichwort friedliche Revolution, 9. November. Wo warst du mit deinem leichten Babybäuchlein?
Ich war zu Hause, wir hatten ja damals gerade ein Haus bekommen, sondern gekauft. Und mein Mann, der war noch mit den anderen Sportlerinnen unterwegs und ich war alleine zu Hause. Und wenn man schwanger ist, hat man manchmal so ein bisschen psychische Probleme. Ich war aber zu Hause und ja, ich habe mich natürlich gefreut, konnte es aber nie so richtig mit jemandem teilen. Ne?
Und trotzdem hast du ja noch mal den Schritt zu Olympia zurückgewagt, ja. 1992 Alba Will und ich glaube auch im gleichen Jahr in Oslo Bronzesprint-WM, ne?
Richtig. Wir sind dann noch zur Weltmeisterschaft mitgefahren und konnte ich noch mal einen dritten Platz belegen. Und ich glaube, das war ein schöner Abschluss, weil ich wirklich dann, ich war ja nur schon 32, heute mag das kein Problem mehr sein, aber damals, ich hatte den Max und ich wollte dann nicht, nee. Auch nicht mehr, weil es war auch nicht mehr alles so organisiert. Und
trotzdem war es hübsch, deine Stieftochter war Trainingspartnerin.
Ja, deine Trainingspartnerin. Silke Luding, genau, sie war auch sehr gut eigentlich, so im Juniorenbereich und ja, wir haben dann öfters zusammen trainiert. Dann ging es auch um den Radsport, ging es ja darum, wegen Olympia und auch wegen Weltmeisterschaften und da haben sie uns aber zu verstehen gegeben, die Führung. Also Christa, nur du, aber niemand anders durfte dorthin. Und das war eben, ja, die Silke ist dann, die hat dann auch einen Handballer geheiratet und ja, sie hat dann auch ihre Karriere beendet.
Der Umbruch war ohne Zweifel für viele Menschen im Osten gewaltig. Plötzlich völlig neue Verhältnisse. Ich bin zum Beispiel auch gekündigt worden, zigmal beworben, nie mehr eine Festanstellung gefunden. Der Aufbau der Freiberuflichkeit war schwer, das neue Rechtssystem zu verstehen. Das konnten viele Westdeutsche am Anfang gar nicht so nachvollziehen, ja, weil sie waren es gewöhnt. Sie mussten sich nicht umgewöhnen, aber der Ostteil musste das schon. Es war also für viele, viele Menschen nicht leicht gewesen. Hohe Arbeitslosigkeit, das kam ja dann auch dazu. Ihr habt euch dann auch selbstständig gemacht in eurer Familie, ne?
Ja, also Ernst war ja noch Trainer bis 92.
Der ist dann aber irgendwann auch gekündigt worden, ne?
Die hatten ein Gehalt, das hätten wir nie durch, also hätten wir nie überstanden. Also wir hatten ja ein Haus und das musste ja auch noch abbezahlt werden und so. Und ich muss dazu sagen, er war lieber selber sein Chef. Sein Bruder, der Egon, der war 7 Jahre alt, der war ja auch Eishockeyspieler, der hatte dann so ein Fuhrunternehmen aufgemacht, weil die auch mal viel Autos repariert haben und haben gesagt, na, das können wir ja schaffen mehr. Wir haben es dann auch gemacht. Ja, wir konnten davon leben, aber es war eine schwere Zeit, sage ich mal so. Und ich war ja eigentlich beim VEB Verpackungsmaschinenbau angestellt. Aber wo dann die Wende kam, gab es einen Aufhebungsvertrag und ich hatte ja auch noch das Fernstudium gemacht, Diplom-Sportstudium. Und das wollte ich ja auch beenden. Also wenn jetzt die Wende nicht gekommen wäre, dann wäre ich vielleicht Nachwuchstrainer geworden. Aber so, die haben ja alle Trainer entlassen und von 10 waren vielleicht noch 2.
Hast du dein Studium zu Ende gebracht?
Ich habe es dann noch zu Ende gemacht. Ich hatte ja schon fast alle Fächer fertig. Mir fehlt ja nur noch die Diplomarbeit und ich wollte ja über mich selber schreiben. Dann kam 94 mein zweiter Sohn, der Paul.
Geplant?
Der war geplant, ja. Und dann hatten sie mir dann das war ja an Universität Leipzig, haben sie gesagt, entweder du schreibst jetzt oder machst jetzt deine Diplomarbeit oder das Studium kannst du vergessen. Also war umsonst dann gewesen. Ja, und dann hatte ich dann den Paul, der lag dann meistens im Büro mit und so. Und dann haben wir dann die Arbeit geschrieben und ich habe es ja 1995 verteidigt und habe natürlich auch meinen Diplom-Sportlehrer, aber ich konnte es halt nicht anwenden.
Lehrer werden gesucht.
Ja, aber dann hätte ich nochmal ein anderes Studium machen müssen und wir hatten dann schon unsere Firma und die 2 Kinder und das war für mich, wäre das schwierig geworden.
Irgendwann hat man das Berufsleben geschafft oder abgehakt oder wie auch immer. War das noch wieder so ein komisches Gefühl, da aus dem Unternehmen, was euch so ein bisschen das Leben ja noch gezahlt hat, da rauszukommen und dann weiterzumachen?
Ja, also 2022, wir hätten dann noch ein bisschen weitergemacht, der Tiefschlag, dass dann mein Mann gestorben ist. Ja, und ich habe dann gesagt, also ich allein schaffe das nicht mit der Firma. Wir hatten ja damals noch 12 Angestellte. Und es war auch nicht mehr so einfach. Also wir hatten auch ältere Arbeitnehmer und die waren öfters krank und das musste man ja alles ausgleichen. Und wir haben dann gesagt, nee, also und mein Sohn, der Sohn Max, der ist ja Meister, Kfz-Meister, der hat uns auch mal viel geholfen, die LKWs repariert. Und ich habe dann auch gesagt, nee, ja, das war eine schwere Zeit und wir haben dann ganz gut mit Hilfe auch unseres Rechtsanwalts und so oder Steuerberaters die Firma gut abgewickelt und deswegen bin ich jetzt ganz froh. Ich kriege aber jetzt erst ab März meine Rente, aber ich komme ganz gut klar.
Ja, und dann hast du den Enkelbetreuungsjob, 4 Enkelkinder, ne? Das fordert dich
auch.
Das
fordert schon und es macht auch Spaß. Und ich denke mal, die werden ja auch immer älter. Die sind noch ziemlich klein, die werden ja immer älter.
Werden die auch ans Eis rangeführt?
Also die Schwiegereltern von Max, Beate Hennig und der Michael Hennig, die waren ja übrigens auch Sportler, also Kanuten, er war Gewichtheber, auch bekannt. Die haben sich jetzt erstmal um die eine Enkelin gekümmert, dass die Schlittschuh laufen kann. Und das finde ich ganz gut, weil ich habe immer so wenig Zeit, weil mir fehlt ja auch dann ein bisschen der Partner und so. Aber ich werde dann wahrscheinlich von den Kindern von Paul, das ist der kleinere Sohn, der hat auch 2 Kinder und die sind aber erst 3 und 2. Dort werde ich mir Mühe geben und denen auch das Schlittschuhlaufen beibringen. Da freue ich mich schon drauf.
Wenn das die Omi tut.
Ja, genau.
Wunderbar. Hattest du übrigens ein Ritual, bevor du einen Wettkampf gelaufen bist?
Ja, ich habe also öfters immer mal wenn wir aufs Eis gegangen, immer mal einen Schlittschuh mit den 2 Fingern so die Kufe ein bisschen den Schnee weggemacht.
Oder auch was auch immer darauf war.
Oder was gereinigt. Da drauf war.
Gereinigt.
Ja. Gereinigt. Wir sind ja noch größtenteils auf Freiluftbahn gelaufen und durch den Wind und durch den Schmutz konnte ja auch mal ein Steinchen oder irgendwas drauf liegen. Und dann, wie gesagt, so ab 86 hatten wir ja dann diese Hallen. Diese Hallen waren auch reeller, waren nicht so durch Wind und durch Sonneneinfluss. Also jeder hatte die gleichen Bedingungen.
Ja. Hast du die Olympia-Schlittschuhe aufgehoben? Gibt's die noch?
Ja, ich habe mehrere Schlittschuhe. Ich gehe aber immer mal so mit den Ersatzschlittschuhen gehe ich aufs Eis oder manchmal mit den gleichen Schlittschuhen. Ja, das macht.
Haben die Schlittschuhe eigentlich immer tadellos gepasst oder was hat man gemacht, damit sie nicht drücken?
Ja, das ist ja heute alles anders. anders. Aber damals war es eben so, wir hatten diese Schlittschuhe und dann hat man so eine Schusterzange. Also man konnte man die Zehen so ein bisschen so rausdrücken, das Leder, dass die ein bisschen größer werden. Weil ich hatte ja eigentlich immer eine Nummer kleiner genommen, damit ich so richtig schön im Fuß drinnen bin.
Richtig fest, ja.
Fest bin. Und dann ist noch dazugekommen, haben wir dann so reingeklebt, so ein bisschen so mit Aceton, solches Zeug. Also dass die steifer wurden, die Schlittschuhe, und dass man besseren Halt hat. Und jetzt ist es ja so, dass die Schlittschuhe direkt angepasst werden, also an den Fuß. Das hatten wir ja damals noch nicht.
Gab es eigentlich damals, das ist für mich auch so weit weg, 84, 88 gab es damals oder 80 auch schon Dopingkontrollen?
Ja, auf alle Fälle. Also die ersten 3 oder die ersten 4 mussten hingehen. Und dann wurden noch welche ausgelost. Also die konnten 20. Platz haben oder 7.
Wie gerade das losfällt.
Wie das losfällt.
Lutz Heslich, zweifacher Olympiasieger, so wie du im Bezirk Cottbus geboren. Dein Jahrgang übrigens auch, Radsportler. Der hat in Cottbus ein großes Fahrradgeschäft. Mhm. Und wenn man da reinkommt, ist im Fußboden ein beleuchteter Schaukasten, über den man rüberläuft. In dem liegen signierte Trikots, Wimpel, Medaillen, Urkunden. Sein Sohn ist ja auch Radsportler geworden und wo hast du deine Erinnerungsstücke aufbewahrt? Du hast ja nicht so einen Laden.
Wir haben immer gedacht, wir richten im Keller irgendwie so ein Zimmer ein, so ein Traditionszimmer. Aber wir haben es nie geschafft. Und eigentlich sind meine Medaillen im Tresor. Aber die Olympiamedaillen, weil ich die öfters mal mitnehme, die habe ich in so einer Tasche. Und dann nehme ich die ab und zu mal mit. Und Leute, die sehen wollen. Natürlich sehen die auch jetzt schon ein bisschen abgegriffen aus, aber ist egal. Die freuen sich halt immer, wenn sie mal so eine Medaille in der Hand halten. Und nein, ich habe nichts, wo ich das ausstellen konnte. Aber zu Lutz muss ich noch sagen, ich habe zu Lutz ein ganz gutes Verhältnis. Wir haben immer dort bei ihm die Fahrräder für die Kinder gekauft. Und deswegen kenne ich das Geschäft auch. Und er hat mich schon mal gefragt, ja, ich bin ja damals mit einer Gazelle gefahren. Also das heißt, mein Bahnrad. Die anderen hatten ja direkt so von Textima alles so schön. Und er hat schon mal gesagt, auch wenn ich das kriegen könnte, ich würde es bei mir ausstellen. Aber ich bin noch nie so weit. Also das hängt jetzt noch auf dem Boden im Haus.
Aber es könnte mal sein, dass du es mal in Cottbus in seinen Laden bringst.
Vielleicht, genau. Ja. Wir telefonieren öfters.
Der hat ja gerade ausgebaut und vergrößert.
Ja, ich glaube, es haben sie auch ein bisschen jetzt an die Kinder weitergegeben, aber sie helfen noch dabei.
Bist du mal aus Spaß gegen einen Mann angetreten und gelaufen?
Nee, eigentlich nicht.
Nee.
Also ich weiß bloß, in der Schule, dann sind wir ja auch manchmal so 60 Meter gelaufen, auf dem Land jetzt. Und da wollte kein Junge mit mir laufen.
Weil du zu schnell warst wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Christa Luding-Rotenburger, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch und wünsche dir weiterhin alles Gute, vor allen Dingen.
Toi, toi, toi.
Toi, 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 gute Gesundheit.
Das ist das Wichtigste im Leben, muss ich auch immer wieder sagen. Alles andere kann man regulieren, aber die Gesundheit, die ist das Wichtigste.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Soweit unser Podcast mit olympischen Erinnerungen. Ich bin Frank-Michael Bauer. Schön, dass Sie rein und zugehört haben. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben zu Themen und Personen, die ich mal ans Mikrofon für Sie lotsen soll, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit@mdr.de. Über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de finden Sie weitere Exquisit-Podcasts, natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und da habe ich gleich nochmal einen Tipp, einen sportlichen.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Da sind wir wieder.
Tag zusammen.
Hast du überhaupt geschlafen, Paddy?
Nee.
Im Osten geht die Sonne auf. Das ist ein Talkformat, in dem Reporter, Fußballkenner, also die Hosts jeden Montag aufs Fußballwochenende zurückschauen. Auf das ostdeutsche Fußballwochenende wohlgemerkt. Von der Ostsee bis ins Erzgebirge, von der Regionalliga Nordost über die Kreisklasse bis zum Europapokal. Alles, was den Fußball Osten bewegt. Kurven, Ergebnisse, echte Geschichten. Welche Spiele sind Talk of the Town? Wo gab es die stärkste Choreo? Und was macht eigentlich die Regionalliga-Reform? Im Osten geht die Sonne auf, ist ungefilterter Fußballtalk mit Alex Küpper, Paddy Fritsche und Gregor Rühl von Sport im Osten.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußballpodcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD